Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute hier trotz allem gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und in der letzten Woche bei der Kreiskonferenz haben wir so eins gelernt. Hey, jetzt erst recht. Ich möchte euch einladen zu einem besonderen Thema heute, Selbstfürsorge. Sehen wir gleich hier vorne angezeigt. Und das wird gleichzeitig auch sozusagen der Startschuss für eine neue Predigtreihe sein. Also Selbstfürsorge oder sich selbst zu führen. Es geht darum, gut für sich selbst zu sorgen. Wenn wir ehrlich sind, dann entspricht es ja oft auch der Wahrheit, dass wir uns gern mit den Fehlern anderer Menschen beschäftigen oder wir beschäftigen uns mit Dingen, die wir nicht verändern können, und da fließt dann ganz viel Energie rein. Und Selbstfürsorge bedeutet, ich gehe wirklich sorgsam mit mir selbst um. Sorgsam mit meinen eigenen Bedürfnissen, Gefühlen, Ressourcen. Warum ist das so wichtig? Weil ich diese Dinge brauche, um mein Leben auch gut leben zu können. Viele Menschen behandeln sich selbst mit sehr viel weniger Respekt, als sie es einem guten Freund oder einem Familienmitglied gegenüber tun würden. Und vielleicht gehört ihr zu denjenigen, die bei dem Thema Selbstfürsorge vielleicht so diese Assoziationen haben, naja, also Hängematte, Liegestuhl, Spaziergang, Urlaub. Und vielleicht spürst du, dass die beste Hängematte, der beste Urlaub nicht viel nützt, wenn du nicht weißt, wie du dich wirklich gut um dich selbst kümmerst. Und Jesse hat das eben schon so schön gesagt, im Glauben geht es darum, dass emotionale Gesundheit und geistliche Spiritualität, beides gehört zusammen. Es gibt diese Geschichte von Saul, wo der Prophet Samuel ihm sagt: Saul, jetzt warte hier, bevor du anfängst, Krieg zu führen. Warte bitte. Saul bekommt diese ganz klare Ansage. Und dann, als die 7 Tage vorbei sind, was tut Saul? Er glaubt Gott nicht und er legt so ein mangelndes Selbstbewusstsein an den Tag. Er sieht seine Soldaten, wie sie alle das Weite suchen, und auf einmal bekommt er Angst. Und das ist unter anderem so eine schöne Geschichte, wo wir so merken, hey, geistliche Spiritualität, also unser Glaube und emotionale Gesundheit, beides gehört zusammen. Der Theologe Erich Schick, vielleicht kennen den einige, der hat einmal gesagt, wir scheitern selten an unseren Aufgaben im Leben, auch, aber selten, sondern wir scheitern meistens an uns selbst. Wir scheitern an unseren Plänen, denen wir oft nicht gerecht werden. Wir scheitern an unserem übermäßigen Optimismus oder vielleicht auch Perfektionismus. Wir scheitern an unseren eigenen moralischen Maßstäben. Wir scheitern an den Umständen und dem, was die Umstände in uns auslösen. Wir scheitern an uns selbst. Deshalb das Thema Selbstfürsorge. Jesse hat es eben angedeutet, bei diesem Thema Selbstfürsorge könnte es ja sein, dass der ein oder andere wirklich Bedenken hat, Mensch, wird das Ganze nicht zu egoistisch? Was ist, wenn wir uns alle jetzt in der Gemeinde nur noch um uns selbst kümmern? Es gibt einen Moralphilosophen namens Adam Smith, der hat einmal gesagt, dass wenn zum Beispiel Führungskräfte in einem Unternehmen, also wenn jeder nur an sich selber denkt, dann geht es dem Gesamtunternehmen gut. Jetzt stellt euch mal eine Familie vor, wo jeder nur an sich selbst denkt. Geht es der Familie automatisch gut? Ich stelle mir meine Tochter vor, wie sie auf mich zukommt, weinend, weil sie hingefallen ist. Und der Papa sagt, oh Schatz, ich muss gerade meine Atemübung machen. Also wenn jeder an sich selbst denkt, geht es nicht automatisch der Gemeinschaft gut. Und trotz alledem ist es wichtig, dass wir nicht nur wissen, wer ist Gott, sondern dass wir auch wissen, wer bin ich und was brauche ich? Was brauche ich jetzt gerade in dieser verrückten Corona-Zeit? Was brauche ich in einer Zeit, in der alles von mir abverlangt wird? Was brauche ich in einer Zeit, wo viele Menschen um mich herum schlecht gelaunt sind? Was brauche ich ganz persönlich. Und ich möchte mit euch heute Morgen primär darüber nachdenken, welche Rolle spielt Gott bei dem Thema Selbstfürsorge? Wie geht Gott eigentlich mit einem Menschen um, mit uns um, die wir vielleicht gerade einmal sehr verzweifelt sind, am Ende sind, ausgelaugt? Wie sieht das Therapieprogramm Gottes aus? Und wir werden heute Morgen viel lernen über Gott, wie er ist in seinem Wesen, was ihn ausmacht. Aber wir werden auch lernen, wie wir Menschen ticken und was wir Menschen brauchen. Wir Menschen sind keine eindimensionalen Wesen. Also das Statement, du musst einfach nur mehr Bibel lesen, ist vielleicht manchmal richtig, aber auch vielleicht auch falsch. Wir Menschen sind mehrdimensionale Wesen. Und alle monokausalen Aussagen, du musst nur dieses oder jenes tun, werden uns Menschen in der Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat, nicht gerecht. Also deswegen schauen wir uns heute ganz besonders an, wie geht Gott mit uns Menschen um? Wie geht Gott mit Menschen um, die wirklich am Ende sind? Oder man muss ja nicht gleich so übertreiben, die irgendwie ausgelaugt sind, die irgendwie feststellen, etwas stimmt mit mir nicht. Da ist nicht mehr so viel Freude. Wenn ich mir persönlich diese Frage stelle, Thomas, wie geht es dir eigentlich wirklich, dann stelle ich fest, dass ich das oft selbst nicht weiß. Vielleicht geht es euch ganz ähnlich. Ich meine, wer kann objektiv sagen, wie es einem selbst geht? Unsere eigene Wahrnehmung, unser Selbstbild ist oft verzerrt durch Meinungen anderer, durch Beurteilungen, Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen, Ängste. Und in dieser Situation ist es häufig ein sehr gutes Instrument, an sich selbst gerichtete Fragen zu stellen. Hey Thomas, wie geht es mir? Was ist eigentlich mit mir los? Es ist ganz interessant, dass Jesus das auch gemacht hat. Jesus hat oft die Frage gestellt, was ist das, was ich für dich tun soll? Vielleicht sind wir so geneigt zu sagen, Jesus, du weißt doch, wie es mir geht. Also warum stellt Jesus eine solche Frage? Geht es ihm vielleicht darum, an wichtige Informationen zu kommen? Wenn Jesus eine solche Frage stellt, geht es ihm nicht darum, Informationen zu sammeln, sondern es geht ihm darum, dass wir selbst eine Möglichkeit haben, festzustellen, hey, wie geht es mir persönlich? Und ich möchte euch einladen, jetzt gemeinsam über einen Bibeltext nachzudenken, wo es um den Propheten Elia geht, ein großer Gottesmann, leidenschaftlich brennend für Gott, aber in einer Situation ist er völlig am Ende. Also wenn du heute Morgen hier bist und du verdammst dich, weil du keine überschwängliche Freude hast, weil du ausgelaugt bist, weil du fertig bist, weil du keine Pläne mehr hast, keine Vision mehr hast, kein Mitgefühl mehr empfindest für andere Menschen, dann verdamme dich bitte mit nicht, sondern es ging dem Propheten Elia in einer ganz besonderen Situation ganz ähnlich. So, und unser angehender Pastor Manuel Rudolf, der nicht nur predigen kann, sondern auch singen kann, der wird uns jetzt diesen Predigttext aus 1. Könige 19 vorlesen.
Und aus der Hoffnung für alle Bibel lese ich ihn vor. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hat, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsternstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Und Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortet ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrücken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag: Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück, weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König Israel. Und schließlich Elisa, den Sohn von Schaphat aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer Hazaels Todesurteil entrinnt, den wird Jehu umbringen. Und wer ihm entkommt, den wird Elisa töten. Aber 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben. Alle, die nicht dem Götzen Baal vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben.
Ja, vielen Dank, Manuel. Ein biblischer Text aus dem Alten Testament, vielen bekannt, und wir spüren bei den ein oder anderen Passagen, dass sie uns vielleicht so ein wenig fremd sind, zumindest fremd für postmoderne Menschen, die kulturell geprägt sind und die alles durch ihre Brille lesen. Ich möchte euch einladen, jetzt über Elia nachzudenken. Dieser Prophet, der irgendwann feststellt: Ich bin total am Ende. Vielleicht ganz kurz so zum Hintergrund: Elia lebte in einer sehr verrückten Zeit. Du bist vielleicht geneigt zu sagen: Naja, also wie wir heute, wir leben heute in einer pluralistischen, technologisierten und globalisierten Welt. Wenn du heute beispielsweise auf der Suche nach Gott bist, dann bist du konfrontiert mit unzähligen Optionen, mit unzähligen Religionen. In der Moderne haben sich Menschen gefragt: Wie ist eigentlich dieser Gott, an den ich glaube? Was macht diese Wahrheit aus? Aber in der Postmoderne ist die Frage: An welchen Gott soll ich eigentlich glauben? Und im Alten Testament begegnen wir einer Zeit, und besonders hier der Zeit bei Elia, der unsrigen gar nicht so unähnlich ist. Die Propheten lebten in einer Zeit wie heute. Die Welt war voller Götter. Alle Arten von Glauben und Göttern. Und die Frage war: Wie wähle ich? Nach welchen Kriterien? Das einmal ganz kurz zum Hintergrund. Und jetzt kommen wir bei Elia zu einem sehr spektakulären Vorfall. Elia hatte seinen Gott gefunden. Elia setzte sich leidenschaftlich für diesen Gott ein, was ihn auch nicht davor bewahrt hat, auszubrennen, am Ende zu sein. Aber zunächst einmal, Elia setzt sich leidenschaftlich für Gott ein. Und im Nordreich Israels war es so, dass der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs keineswegs so die offizielle Form des ausgelebten Glaubens war, sondern König Ahab und Königin Isabel, die hatten bestimmte andere Götter kultiviert. Da gab es diese Baals-Kultur oder diese Fruchtbarkeitsgöttin Aschera. Und das wurde sozusagen zur offiziellen Religion in Israel. Und darunter hat Elia sehr gelitten. Und dann gibt es diesen spektakulären Vorfall, viele von euch werden den kennen, dass nämlich Elia König Ahab herausfordert. Elia stellt die Frage, okay, wir haben hier eine Situation, wo es unterschiedliche Götter gibt, aber jetzt machen wir Folgendes, jetzt schaffen wir eine Situation, wo der Gott, der wirklich etwas zu sagen hat, sich unter Beweis stellen muss. Und Elia fordert König Ahab mit seinen unterschiedlichen Propheten heraus. Und dann gibt es am Berg Karmel so einen Wettstreit. Das klingt für uns sehr merkwürdig. 450 Propheten Baals, also dieses Opferkultes, 400 Propheten dieser Fruchtbarkeitsgöttin der Aschera, gemeinsam mit Tausenden von Menschen. Und dann sagt Elia Folgendes, so jetzt nehmen wir so ein Opfertier und dann bitten wir Gott, dass er Feuer vom Himmel schenkt. Und was passiert? Eine sehr eindrückliche Situation. Diese Baalspriester und diese anderen Propheten, die beten von morgens bis mittags und nichts passiert. Und die beten immer energischer und die fangen irgendwann an, sich ihre Gliedmaßen aufzuritzen und das Blut fließt. Sie versuchen, ihre Götter herauszufordern, aber nichts passiert. Nichts. Und dann kommt Elia und Elia betet ein schlichtes Gebet und Feuer kommt vom Himmel. Vorher hatte Elia noch gesagt, mach dieses Opfertier schön nass, begießt es richtig mit Wasser und ringsherum ein Graben, wo das Wasser sich entfalten kann. Und dann dieses Gebet und es kommt Feuer vom Himmel und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zeigt, wer er wirklich ist. So, und jetzt denkt man eigentlich, oh Mann, diese Situation muss ja für Klarheit sorgen. Diese Situation muss doch bewirken, dass in Nordisrael ein Ruck durch die Reihen geht, dass alle wieder an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben. Aber das passiert nicht. Die Königin Isabel lässt Elia einen Brief zukommen und dort schreibt sie, und Elia liest das, morgen werde ich tot sein, morgen um diese Zeit. Ich bin vogelfrei, ich darf einfach getötet werden, niemand wird mich verurteilen. Und Elia ist auf einmal völlig am Ende. Elia, ein mächtiger Glaubensheld mit einer fantastischen Erfahrung und schon einen Tag später hat er Angst aufgrund der Stimme einer einzigen Person. Und Elia ist förmlich am Ende. Und in dem weiteren Verlauf entdecken wir das. Also das war nicht so eine kurzzeitige Form der Depression, sondern Elia ist hier zutiefst verzweifelt. Und ich möchte mit euch herausarbeiten, so was ist der Grund, warum Elia jetzt wirklich so am Ende ist? Was ist der Grund, warum Elia sogar gar nicht mehr leben möchte? Weil er so fertig ist. Der erste Grund ist der, Elia dachte, Mann, durch dieses fulminante Ereignis muss doch ein Ruck durch das ganze Volk gehen. Aber das passierte nicht. Niemand wollte Gott zurück, auch nachdem es zu diesem Wettstreit kam, es ist nichts passiert. Am Ende von Kapitel 18 lesen wir, der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her nach Jezreel. Warum wollte Elia unbedingt mit nach Jezreel? Es gibt einen ganz speziellen Grund. Jezreel war sozusagen die Hauptstadt. Das war die Stadt, wo dieser Götterkult extrem gelebt wurde. Und Elia zieht zunächst mit König Ahab fröhlich in diese Stadt, weil er davon ausging, nach diesem Wettstreit, nachdem sich Gott so sehr gezeigt hatte, wird es so sein, dass König Ahab Buße tut, dass er umkehrt und dass das ganze Volk mit ihm umkehrt. Und in Ninive beispielsweise hat das funktioniert, aber hier in Jezreel nicht. Elia war so felsenfest davon überzeugt, dass nach diesem Wettstreit, nachdem Gott sich so fulminant gezeigt hat, dass es zu einer Veränderung im Volk kommen würde. Und nichts ist passiert. Könnt ihr euch das vorstellen, wie Elia das getroffen hat? Wie er darunter litt, plötzlich sein Gesicht verloren zu haben als Prophet, so völlig ohne Impact zu sein, ohne Einfluss. Das war das Erste. Das Zweite ist, Elia ist so verzweifelt, so am Ende, dass er sogar seinen Dienst als Prophet quittiert hat. Es gibt ja diese Situation, Vers 3 lesen wir das, da packte Elia die Angst, er rannte um sein Leben, floh nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Elia hat keine Ideen mehr, keine Pläne mehr. Sein Glaube an Wunder hat sich blitzartig verdunstet. Und jetzt diese Geschichte mit dem Diener. Warum hatte Elia eigentlich einen Diener? Hatte er einen Diener, weil Elia reich war? Nein, Elia war ein Prophet. Und es war ein Markenzeichen eines Propheten, eben auch einen Diener zu haben. Also nicht aus dem Grund, dass er reich war, sondern er war ein Prophet, er hatte einen Diener. Und wenn er seinen Diener plötzlich wegschickt, ist es gleichbedeutend mit, Gott, ich gebe auf. Ich hänge meinen Job an den Nagel. Ich mache nicht mehr mit. Und das Ganze geht dann so weit, dass Elia Gott anfleht, nimm mir mein Leben. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Vielleicht hast du in der letzten Zeit auch einmal so einen Moment gehabt, wo du darüber nachgedacht hast, dir selbst das Leben zu nehmen. Es gibt Menschen, die sich manchmal in einer schweren Depression befinden und so eine Todessehnsucht entwickeln. Interessant ist hier, dass Elia nicht davon ausgeht, dass er das Recht hat, sich selbst umzubringen. Und deshalb bittet er Gott, Gott, mach du's. Lass mich nicht mehr leben. Ich will nicht mehr. Also spürt ihr etwas von dem, woran Elia gelitten hat? Nichts ist passiert. Und er quittiert seinen Dienst. Er ist so enttäuscht. Er hatte einen Plan. Er hat sich die Dinge zurechtgelegt. Nichts von dem ließ sich in die Tat umsetzen. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo er sagt, Gott, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will sterben. Aber bitte mach du das für mich. Elia ist am Ende. Und wie geht jetzt Gott mit einem solchen Menschen um? Und diese Frage ist doch so wichtig, weil sie uns so viel darüber verrät, wie ist Gott? Und sie verrät uns auch so viel darüber, wie wir mit uns umgehen sollten, wenn wir darauf schauen, wie Gott es macht. Wie sieht das Therapieprogramm Gottes aus? Nun, das Erste, was wir hier lesen, Gott kocht. Ganz interessant, also als Erstes schickt Gott einen Engel und was tut der Engel, was tut Gott? Und der Engel repräsentiert Gott. Der Engel kommt nicht und sagt, Elia, fürchte dich nicht. Der Engel kommt auch nicht und sagt, Elia, ich habe eine großartige Botschaft für dich. Der Engel kommt auch nicht und sagt, Elia, tu Buße. Du glaubst nicht genug, knie nieder, unterwirf dich ganz neu. Und der Engel kommt auch nicht so psychologisch, Elia, wenn du jemanden zum Reden brauchst, komm, mit mir kannst du sprechen. Erzähl doch einfach mal. Was tut Gott zuerst für Elia? Er kocht. Es gibt erstmal ein richtiges Essen. Und Elia, vor Erschöpfung, hat er geschlafen und der Engel berührt ihn. Und sagt, hey Elia, komm, du musst was essen. Elia war auf dem Weg zum Berg Horeb. Und der Engel wusste ganz genau, Gott wusste ganz genau, er wird diese Tour nur schaffen, wenn er jetzt etwas isst. Aber ist es nicht interessant, dass wir es mit Gott zu tun haben, der in einer solchen Situation die physische Natur eines Menschen sehr ernst nimmt. Und der ernst nimmt, dass wir auch in einer physischen Welt leben. Und das Erste, was er tut, ist, er kocht und er berührt ihn. Wisst ihr, wenn wir Menschen völlig verzweifelt sind, dann kann es so bedeutsam sein, dass jemand einfach seine Hand auf unsere Schulter legt. Oder dass jemand uns einfach nur zum Essen einlädt. Und das, was wir hier finden, das ist nicht gleichbedeutend mit dem, was manchmal viele Christen an den Tag legen, die sofort wissen und ganz sicher wissen, was du hast, was das Problem ist. Und wie viele sind in einer solchen Situation dazu geneigt, also nicht zu kochen, keine Berührung, sondern du musst beten, du musst dies oder jenes tun, da gibt es eine Schuld in deinem Leben, hast du alle Sünden bekannt? Hier wird deutlich, Elia hat eine physische Natur und er lebt in einer physischen Welt. Und manchmal ist es so, dass du nicht unbedingt ein Gebet brauchst, sondern einen Spaziergang durch das Marbecktal. Manchmal ist es so, dass du vielleicht nicht unbedingt einen Vortrag brauchst, sondern eine Auszeit. Weil wir physische Wesen sind. Und Gott fängt genau an dieser Stelle an. Und Gott weiß, dass wir relationale Wesen sind, dass wir andere Menschen brauchen. Ich werde nie vergessen, wie ich einen Drogensüchtigen einmal kennengelernt habe, der mit Mitte 20 so kaputt war, und er selbst sagt, ich habe jede Form von Drogen konsumiert, die es überhaupt gibt. Und dann begann so das Therapieprogramm Gottes. Und er sagte, ich bin so enttäuscht von Christen, die immer zu mir kommen und sagen, was alles falsch lief. Und da gab es eine Person, auch ein Christ, der hat mich immer aus der Suchtklinik rausgeholt und hat mit mir schöne Ausflüge gemacht. Und diese schönen Ausflüge, die waren so schön und die haben in mir wieder so eine Sehnsucht nach Leben geweckt. Eine Sehnsucht danach, Gott wieder neu zu entdecken und zu sagen, Gott, ich habe eine Menge Mist gemacht, aber ich möchte ganz neu wieder mit dir beginnen. Und später hat diese Person ihm gesagt, du weißt du was, als ich dich entführt habe an diese schönen Fleckchen dieser Welt, ich habe mit dir nie über Gott gesprochen in dieser Zeit, aber ich habe in jedem Augenblick für dich gebetet. Gott kocht und er berührt ihn. Das Zweite, was wir hier entdecken, ist, Gott ist jemand, der zuhört. Gott hat alle Zeit der Welt. Er setzt Elia nicht unter Druck. Und zweimal fragt Gott hier, Elia, was kann ich für dich tun? Und auch hier gilt, Gott fragt nicht, weil er an wichtige Informationen herankommen möchte, die er, wenn Elia es ihm nicht sagen würde, er sie einfach nicht hätte. Sondern Gott weiß, wie es uns geht. Gott stellt diese Frage zweimal, weil er Elia die Chance geben möchte. Elia, du musst reflektieren. Was ist passiert? Wie geht es dir? Und Gott lässt ihm so unendlich viel Zeit. Und in dieser Zeit bricht es auf einmal allmählich aus Elia hervor, diese ganze Enttäuschung. Gott, ich habe mich so leidenschaftlich für dich eingesetzt. Mir war das alles so wichtig. Und ich bin so davon ausgegangen, dass nach diesem Wettstreit ein Ruck durch das Volk geht und wirklich Veränderung geschieht, aber aus meiner Perspektive ist nichts passiert. Und ich bin so bitter enttäuscht. Gott, lass mich sterben. Gott lässt Elia hier ganz, ganz viel Zeit. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der geduldig ist, der barmherzig ist, der dir nicht abverlangt in den Momenten, wo du verzweifelt bist, dass du 24 Stunden später wieder funktionierst, sondern der mit dir arbeitet, der dich fragt und der mit dir auf die Suche geht nach der Ursache des Problems. Ich möchte euch als nächstes einfach mal kurz fragen, welche Weltanschauung, vielleicht könnt ihr sonst mal eins zurückgehen, funktioniert gerade nicht, wie sieht deine Weltanschauung aus? Und das ist eine ganz wichtige Frage, welches Selbstbild hast du? Es gibt viele Menschen, die haben so dieses Bild, alles ist wissenschaftlich und der Mensch ist nicht mehr als Biologie und Chemie. Und wenn du eine solche Weltanschauung hast, was machst du dann, wenn es dir schlecht geht? Oder was machst du, wenn du erlebst, dass es einem anderen schlecht geht, dass er verzweifelt ist? Du bist eigentlich geneigt dazu, zu sagen, hey, wirf mal was ein, nimm mal eine Pille. Und das entdecken wir in unserer Gesellschaft. Vielfach Menschen fangen an, wenn sie ausgebrannt sind, was zu tun? Energy Drinks zu trinken, Koffeintabletten, Amphetamine, Hirndoping nennt man das heute. Menschen versuchen sich mit Medikamenten irgendwie aufrecht zu erhalten. Und was tun sie am Abend? Nachdem sie sich den ganzen Tag gepusht haben, am Abend nehmen sie dann Beruhigungsmittel, um irgendwie wieder zur Ruhe zu kommen. Aber das ist nicht das Bild von einem Menschen, das Gott hat. Dann gibt es die auf der anderen Seite die Moralisten, die reduzieren alles auf so eine spirituelle Ebene. Und das Physische wird völlig ausgeblendet. Das sind die Menschen, die niemals sagen würden, hey, nimm mal was ein. Das sind Menschen, die immer sagen würden, hey, das Spirituelle ist das Wichtigste. Du musst einfach mehr glauben. Und du musst dich mehr ins Licht stellen. Du musst Gottes Verheißungen ernster nehmen. Und ich bin dann immer so geneigt zu sagen, also diesen spirituellen Menschen, hey, wenn du so spirituell bist, wann hast du eigentlich das letzte Mal 40 Tage Zeit verbracht mit Jesus, hast gefastet, warst in der Wüste und warst einfach nur bei ihm? Und interessanterweise kommt dann auch nicht selten keine Antwort. Aber manche neigen dazu, so zu sein, anstatt einem anderen eine Pause zu gönnen. Und drittens hast du Leute, die alles so auf das Psychologische reduzieren. Elia, wir müssen reden, reden, reden. Vielleicht wurdest du als Kind nicht geliebt. Du läufst vor dir selber davon. Das, was in deiner frühkindlichen Phase passiert ist, das ist das, was dich heute ausmacht. Aber das sind so reduktionistische Wahrnehmungen, die Menschen für sich selbst oder für andere Menschen haben können. Und wenn wir auf Gott schauen, stellen wir fest, Gott hat einen multidimensionalen Ansatz. Gott sieht natürlich auch die Ebene der Beziehung zu ihm, aber Gott sieht auch all die anderen Ebenen, die uns zum Menschen machen. Und wenn du eine Weltanschauung hast, die nur einen Bereich ernst nimmt, dann wirst du dir selbst nicht helfen können und anderen noch weniger. Gott nimmt alle drei Bereiche ernst. Dann geht es hier in dieser Geschichte weiter und vielleicht ist das so ein Alleinstellungsmerkmal in dieser bewegten Geschichte. Gott zeigt sich in vielen verschiedenen Formen. Was bedeutet das? Also zuerst kommt er als Engel und dann plötzlich in Form eines unglaublichen Windes, Erdbeben, Feuer, am Ende mit einer zarten, leisen Stimme. Warum zeigt sich Gott in diesen so sehr verschiedenartigen Phänomenen? Was hat es damit auf sich? Lasst uns erst einmal über die Frage nachdenken, warum rannte Elia nicht einfach nur weg, sondern Elia rannte zum Berg Horeb. Und der Berg Horeb ist gleichbedeutend mit dem Berg Sinai. Dort rannte er hin und dann lesen wir, versteckte sich Elia in so einer Höhle. Im Hebräischen steht ein Wort, das man nicht nur mit Höhle übersetzen kann, sondern auch mit Felsspalte oder Mulde. Erinnert ihr euch? Jahrhunderte vorher ging auch ein Mann auf diesen Berg. Und Gott setzte ihn in eine Felsspalte. Und er zog an ihm vorüber. Warum? Weil dieser Mann diesen Wunsch hatte: Gott, wie bist du wirklich? Wie siehst du aus? Wie kann ich mich dir vorstellen? Elia, jemand, der total verzweifelt ist, weil sein Plan nicht funktioniert hat und der jetzt auf einmal diesen dringlichen Wunsch verspürt: Gott, zeig mir, wie du wirklich bist. Und der sich auch in einer Felsspalte befindet, weil er entdecken möchte: Gott, wie bist du wirklich? Ich brauche mal wieder ein neues Verständnis davon, wie du mich siehst, aber auch davon, wie du selbst bist. Und dann plötzlich erscheint Gott in diesen unterschiedlichen Phänomenen. Erdbeben, Feuer, Sturm. Und es gibt viele Leute, die sofort sagen: Naja, also Gott war ja nicht in diesem Phänomen. Gott war ja nur in dieser leisen Stimme. Aber diese Dinge waren ja nicht zufällig da. Irgendwas hatte das ja mit Gott zu tun. Und wenn wir uns die Geschichte Gottes mit den Menschen anschauen, dann stellen wir fest: Oh, Gott war schon mal im Feuer. Zum Beispiel, als er Mose berufen hat. Und Mose, der immer wieder gesagt hat: Oh, ich kann eigentlich nicht so gut reden und ich bin doch nicht der Leiter. Und Gott begegnet ihm in diesem brennenden Busch und er beruft ihn. Oder Erdbeben, wo finden wir dieses Phänomen des Erdbebens in der Bibel? Kennt ihr diese Begebenheit, als Gott auf den Berg Sinai kommt? Mose bekommt die 10 Gebote. Und in dem Moment, als Gott mit seiner Heiligkeit auf diese Erde kommt, bebt die Erde. Und im Neuen Testament Sturm, Apostelgeschichte 2, nächste Woche, Pfingsten, der Heilige Geist kommt und es entsteht ein Brausen und Gott schenkt Menschen den Heiligen Geist. Also eine Bandbreite an Erscheinungen und dann noch diese leise, leise Stimme. Und was ist der Grund dafür, warum Gott hier in so unterschiedlichen Erscheinungen Elia begegnet? Wisst ihr, jetzt müssen wir uns nochmal anschauen, was war Elias Problem? Elias Problem war: Gott, ich habe dir so leidenschaftlich gedient. Vielleicht tust du das auch in der Gemeinde. Und du bist so enttäuscht, weil die Dinge, die du dir erhoffst, einfach nicht eintreten. Weil du dich so engagierst, aber das, was du selbst erwartest oder was du dir erhoffst, tritt so nicht ein. Und dann haderst du mit Gott: Gott, warum tust du mir das an? Warum machst du so etwas? Und dann sagt Elia auch noch: Ich bin der Einzige. Kennst du dieses Gefühl? Ich bin der Einzige, der hier überhaupt noch irgendwie, ich bin der Einzige. An meinem Arbeitsplatz, der es überhaupt noch ehrlich meint. Ich bin der Einzige. Und auf einmal begegnet Gott ihm in diesen unterschiedlichen Erscheinungen. Wisst ihr, der Punkt ist, Gott hat ihn nicht im Stich gelassen, überhaupt nicht, sondern sein Plan hatte ihn im Stich gelassen. Und in diesem Moment, wo Gott sich ihm zeigt, in diesen unterschiedlichen Phänomenen, zeigt er Elia: Weißt du was, Elia, ich bin kein zahmer Gott. Ich bin auch kein Gott, den du in deinen Plan pressen kannst, sondern ich bin viel größer als dein Plan. Und auch wenn du denkst, in Jezreel ist nichts passiert und du hattest keinen Einfluss, glaub doch nicht, dass ich keinen Einfluss hätte. Glaub doch nicht, dass dein Plan jetzt schon zu Ende ist, weil du den Eindruck hast, er ist zu Ende. Jetzt komme ich erst richtig ins Spiel. Elia hatte eins gemacht, er hat Gott wie in so eine Kiste gesteckt. Er hat Gott in seinen Plan gesteckt, in seine Vorstellung, in das, was er sich selbst so zurechtgelegt hat, auch für die Zukunft. Kennt ihr das? So, wenn du Gott in so eine Kiste deiner eigenen Vorstellung, deiner eigenen Wünsche packst und sagst, hey, so hat doch Gott zu sein. Und wenn wir uns diese christliche Szene anschauen, auch gerade in Deutschland, was erleben wir da? Wir erleben, dass die Pfingstler über die Evangelikalen sagen, naja, ihr habt ja den Heiligen Geist nicht. Und die Evangelikalen sagen über die Katholiken, naja, ihr seid ja abergläubisch. Und warum tun Menschen so etwas? Weil Gott wie in so eine Kiste gesteckt wird, in diese eigene Vorstellungswelt, aber Gott ist größer. Gott ist größer als deine Vorstellungswelt. Gott ist größer als meine Vorstellungswelt. Und Gott ist größer als dein Plan, den du selbst hast oder von dem du gerade akzeptieren musst, dass er so nicht in Erfüllung gegangen ist. Gott ist größer. Und das Evangelium ist ein wunderbares Korrektiv. Das Evangelium bedeutet, du bist sündiger, als du je gedacht hast, aber du bist geliebter, als du je gehofft hast. Wisst ihr, wenn wir das Evangelium und Gott macht nichts anderes, als Elia zu konfrontieren, auch mit diesen unterschiedlichen Phänomenen, er konfrontiert ihn dort schon mit dem Evangelium. Wisst ihr, was es bedeutet, das wirklich zu glauben, dass man sündiger ist, als man je gedacht hatte? Das bewahrt einen persönlich vor übermäßigem Optimismus. Es erdet uns. Und dass wir geliebter sind, als wir je gehofft haben, das motiviert uns, auch in den schwersten Momenten unseres Lebens durchzuhalten und an einem Gott festzuhalten, der größer ist als unsere Pläne. Zum Schluss noch ein Bild, vielleicht switcht ihr noch mal gerade weiter. Ihr seht hier diese Höhle. Und vielleicht sah diese Höhle oder diese Felsspalte ganz ähnlich aus und in Elia ist so ganz hinten drin. Und dann gibt es diese Phänomene und interessant ist, wenn ihr das lest, dass alle diese Phänomene Elia nicht wirklich berührt haben. Alle diese Phänomene wie Feuer, wie Wind und Erdbeben haben Elia nicht wirklich berührt. Mose hat das Feuer schon berührt. Und wir lernen an dieser Geschichte, dass Gott eine maßgeschneiderte Liebe hat. Dem einen gibt er einen Vortrag, dem anderen sagt er, hey, tu Buße. Und dem anderen stellt er sich ganz liebevoll entgegen. Was passiert hier mit Elia? Gott spricht auf einmal mit einem leisen Säuseln. Säuseln ist auch ein interessantes Wort, oder? Also mit einer ganz zarten Stimme. Und auf einmal tritt Elia heraus. Nicht durch diese Phänomene, sondern dieses leise Säuseln, diese zarte Stimme Gottes trifft ihn auf einmal persönlich und er tritt hervor. Vielleicht hättest du, wenn du dich in dieser Höhle vergraben hättest, ein Erdbeben gebraucht und es hätte dich berührt. Aber Elia berührt auf einmal diese zarte Stimme Gottes so sehr, dass er aus der Höhle heraustritt an den Eingang. Diese leise Stimme berührt ihn. Was bedeutet das? Wisst ihr, wir Menschen neigen so oft dazu, gerade in den Phasen, wo wir am Boden sind, wir erwarten das Spektakuläre. Wir erwarten das Großartige. Wir erwarten etwas Fulminantes. Gott, rück mein Leben wieder zurecht. Tu etwas Großes, etwas Spektakuläres, ein Wunder. Und wir übersehen vielleicht dabei, dass Gott mit einer zarten, leisen Stimme uns erreichen möchte. Und wisst ihr, wenn Gott spricht, dann ist das genug für uns. Wenn Gott spricht, auch wenn es leise ist, ist es genug für unser Herz, um uns wieder aufzubauen. Wir brauchen keine spektakulären Ereignisse. Johannes der Täufer, er hatte diese großartige Vorstellung, Jesus, wenn du kommst, dann muss das doch mit einer Wucht geschehen und wir müssen erkennen, wie fulminante Dinge geschehen. Und Johannes der Täufer stellt fest, nichts dergleichen passierte. Und dann schickt er seine Jünger los und er will Jesus fragen, Jesus, bist du wirklich der Richtige? Wir sehen so wenig von dir. Wir sehen so wenig Spektakel, wir sehen so wenig Fulminantes. Und Jesus sagt, hey, Blinde werden sehend, Gelähmte können gehen. Gott ist am Werk. Und es braucht nicht viel. Gottes Stimme ist entscheidend. Sein Wort ist entscheidend. Du brauchst keine Dramaturgie in deinem Leben. Aber du brauchst diese Stimme Gottes, die dich wirklich erreicht und dich anspricht. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament und damit komme ich zum Schluss. Die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der reiche Mann lebt sein Leben in Saus und Braus. Der arme Lazarus lebt von den Resten dieses reichen Mannes. Und dann sterben beide. Beide ereilt das gleiche Los. Und auf einmal ist es so, dass der reiche Mann sich gegenüber sieht. Und er sieht plötzlich auf der anderen Seite aus dem Totenreich heraus diesen Lazarus, wie er auf dem Schoß Abrahams sitzt. Und er sagt dann, hey Abraham, schick Lazarus mal hier rüber, dass er mir etwas Wasser bringt. Ist sehr unangenehm hier. Und Abraham macht deutlich, hey, das geht nicht. Und dann sagt dieser reiche Mann, du Abraham, dann sorg wenigstens dafür, dass Lazarus wieder von den Toten aufersteht und zurückkommt auf die Erde und meinen Brüdern begegnet, dass sie dann wirklich auf die Knie fallen, umkehren, Buße tun und an Gott glauben. Also wenn sie einen erleben, der von den Toten wieder zurückkommt, dann werden sie wirklich glauben. Und Abraham sagt, du weißt du was, deine Brüder haben die Propheten, die haben Mose und die können das alles lesen. Und wenn sie nicht auf die Propheten hören, wenn sie nicht auf Mose hören, dann werden sie auch nicht hören, wenn ein Toter wieder zurückkommt. Wisst ihr, wir gerade in diesen Phasen, wo wir am Ende sind, da strecken wir uns oft aus nach dem Großartigen. Und wir vergessen Gottes leise Stimme, die kraftvoll genug ist. Wir vergessen, dass wir Gottes Wort haben, das uns motiviert, uns immer wieder neu in sein Licht zu stellen. Das uns motiviert, in den schwersten Tälern unseres Lebens wieder zu sagen, Gott, ich stelle mich in dein Licht und ich vertraue dem, was du mir gesagt hast. Warum diese Geschichte in Bezug auf Selbstfürsorge? Wir lernen an dieser Geschichte, dass wir Menschen nicht nur spirituelle Wesen sind. Wir haben auch einen Körper. Und Gott ist jemand, der nimmt es ernst, er kocht, er berührt, er gibt ganz viel Zeit. Aber Gott macht in dieser Geschichte auch deutlich, dass er uns begegnet mit einer maßgeschneiderten Liebe. Das, was für einen Menschen gut ist, ist vielleicht für dich nicht unbedingt gut. Vielleicht brauchst du ein Feuer, vielleicht brauchst du ein Erdbeben, um dich aus einem schweren Moment herauszuholen. Gott gibt jedem das, was er wirklich braucht. Und Gott begegnet dir in einer Art und Weise, die wirklich einen Unterschied macht in deinem Alltag. Und ist es nicht fantastisch, mit einem Gott zu leben, der uns so begegnet? Mit einem Gott zu leben, in dessen Gegenwart wir uns nicht ritzen müssen, dass er etwas tut, sondern Gott agiert. Gott ist da. Gott greift ein und er tut das auf die liebevollste Art und Weise, wie wir uns das vorstellen können. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ein absolut fürsorglicher Gott bist. Und vergib uns, wo wir Menschen nicht gut mit uns selbst umgehen. Wo wir uns manchmal mehr um andere kümmern als um uns selbst. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass in den schweren Momenten unseres Lebens, und heute Morgen sitzen Menschen hier, die es nicht leicht haben, die vielleicht auch wie in so einer Höhle sind. Danke, dass du uns in Phänomenen begegnen kannst, aber danke, dass eins immer gilt, dein Wort. Und dein Wort ist immer da. Deine leise, zarte Stimme ist immer da. Und ich bitte dich, dass wir sie hören und dass sie uns stärkt und dass sie uns kräftigt und dass sie uns den Mut gibt, in einer Zeit, in einer verrückten Zeit wie der heutigen zu leben und wirklich ein Hoffnungsschimmer auch für andere Menschen zu sein. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.